Es ist 20.30 Uhr.
Bayern 2. Radiothema.
Bevor sie 1970 ins Schlössl, einem ausgedienten Brauereigutshof oberhalb Beilngries im Altmühltal zogen und zu einer friedvollen Landkommune wurden, bestanden sie schon eine Zeit lang als Nürnberger Stadtkommune. Sie musizierten und erzählten vom Lord, von Jesus, sagten aber gleich, dass sie keine Jesus People seien. Die Lords Family war die erste funktionierende Großkommune, die es in Deutschland gab. Einige Mitglieder übten einen Handwerksberuf aus, andere betrieben Landwirtschaft für den Eigenbedarf, während wiederum ein anderer Teil der 16-köpfigen Gruppe studierte. Alle zusammen aber musizierten sie und wurden europaweit mit ihrer spirituell angehauchten Rockmusik auf Kirchentage, Konzerte und Festivals eingeladen. Heute, 40 Jahre nach der Kommunengründung, stellt Wolf Gautlitz, der schon damals Zeitzeuge war, die Frage, was ist geblieben von jenem Traum nach einer neuen Weltordnung? Was ist noch Hoffnung? Was war nur Fehlglaube?
Also ich habe mich in den Eberhard verliebt und dann gab es noch mehr Männer im Schlössl. Und,
überwiegend übrigens.
Überwiegend Männer, das stimmt. Wie viele Männer oder Frauen das waren, das, ja, was die versucht haben zu leben. Gut, jedenfalls war ich mit dem Eberhard zusammen und irgendwann hat der Michael und Ali und ich, wir sind nach München getrennt. Ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben. Irgendwie eine Promotion oder für ein Konzert, jedenfalls sind wir zu dritt getrennt. Und Ali hat dann schon sehr direktiv um mich geworben, würde man so sagen. Und und auf dieser Tour habe ich den Ali dann näher kennengelernt.
Und das war dann über viele Jahre dein Mann.
Genau. Was für mich wichtig war, war wirklich diese Erfahrung, wo Drogen schon eine wichtige Rolle gespielt haben. Also vor allem LSD, weil unter LSD einfach vieles sehr deutlich wird oder mir geworden ist oder uns geworden ist. Und dann dort ins Schlössl zu kommen und zu erleben, dass da Menschen sind, die dieses ganz andere leben. Das war das eigentlich, was mich sehr beeindruckt hat. Aber an diesem Tisch zu sitzen in der Küche, an diesem langen Tisch und da sitzen Menschen, essen miteinander und fangen an zu musizieren stundenlang. Man wusste ja manchmal nicht, wenn wir aufgewacht sind, wer jetzt am Tisch sitzt und wer wieder weg ist.
Wo ist das Ziel gewesen?
Ich würde nicht von einem Ziel sprechen. Ich würde eigentlich von der Erfahrung des Suchens sprechen.
Monika Schmidt-Hindelang war eine der wenigen Frauen damals im Schlössl. Sie kam aus dem Allgäu hereingeschneit und lächelte wie Mona Lisa. Das Lächeln ziert sie heute noch, aber es erscheint klarer und zugleich geheimnisvoller. Wie das eben so ist, wenn ein junger Mensch mehrdimensional träumt und sich dann doch mitten ins Leben wagt.
Lange Zeit habe ich gedacht, mit dieser Gesellschaft möchte ich nichts zu tun haben. Ja, mit dieser Gesellschaft. Und ich habe erst eigentlich relativ spät, ich weiß noch genau diesen Moment, da war ich glaube ich schon über 30, habe ich mich ganz bewusst entschieden, in diese Gesellschaft einzusteigen. Ganz bewusst habe ich gedacht, gut, ich kann eigentlich erst aussteigen, wenn ich wirklich eingestiegen bin. Erst dann habe ich eigentlich die Freiheit auszusteigen. Und das war meine Entscheidung, einen Beruf zu suchen, der ja auch sehr bürgerlich ist.
Nämlich?
Ich bin Sozialpädagogin und arbeite jetzt in einer Suchtberatungsstelle.
Aber du rätst den Leuten nicht, nehmt noch ein bisschen mehr LSD und ihr kommt zum Leben.
Nein, ich höre erst mal den Leuten zu, was sie wollen.
Und wenn sie sagen, mehr Farben im Kopf?
Ja, dann schauen wir mal. Wie kannst du das erreichen, dass du ein farbiges oder buntes Leben dir kreieren kannst, ohne dabei draufzugehen?
So wie Hermann Hesse das mal beschrieben hat, Ziele erreicht werden, Träume verwirklicht werden und dann aber auch neue Stufen sich oft zeigen, die uns dann wieder dazu verhelfen, einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist ja dieser Zauber, der dem Anfang innewohnt.
Als erstes ist ein Lied aus alten Zeiten, als die Hogfarm-Community aus Amerika zum ersten Mal bei uns in Nürnberg in dieser besagten Zwei-Zimmer-Wohngemeinschaft aufgetaucht ist.
Albert Schmidt, geboren 1951 in Uffenheim, deutscher Politiker. In Wikipedia klingt, was über ihn geschrieben steht, so nüchtern, dass es die Angelegenheit, um die es in dieser Sendung geht, fast schon in Zweifel zieht. 1994 bis 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages, Diplompädagoge, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Katholischen Universität Eichstätt. 1999 bis 2003 Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG, ausgebildet in Coaching, Focusing, Gestalttherapie und Psychodrama und so weiter und so fort. Dass Albert Schmidt aber gerade einmal 20-jährig auch Gründungsmitglied einer wahrlich bemerkenswerten Musik- und Landkommune mit dem Namen Lord's Family war, ist in der elektronischen Enzyklopädie nicht vermerkt. Noch nicht.
Ein guter Freund von mir hat mir mal am Strand von Korfu zugerufen, nur das Scheitern kann uns retten. Das fand ich einen sehr bemerkenswerten Satz.
»1974, unmittelbar nach der Auflösung der Gruppe, publizierte Albert Schmidt, genannt Ali, sein erstes Buch. Es war ein Erfahrungsbericht mit dem Titel »Die andere Wirklichkeit«. Und wir, die wir damals die so plötzliche Auflösung der Kommune auch als ein persönliches Scheitern betrachteten, fanden in Alis klaren analytischen Worten und auch in dem erwähnten Buchtitel ein wenig Trost.«
Das war die Erfahrung, dass die Wirklichkeit, die Welt, wie wir sie kennen und erleben, mindestens doch zwei Dimensionen hat. Die Alltagsrealität und eben die Realität darin. Oder triffst du nur das Zauberwort, fängt die Welt an zu singen. Dass also auch nochmal eine zweite Wirklichkeit, eine zweite Essenz in den Dingen, in den Menschen, in den Objekten und auch in einem selber drin ist, die zu entdecken sich lohnt. Und diese andere Wirklichkeit war wohl auch ein Leitmotiv, was eben unter anderem damals auch für die Bildung dieser Kommune oder auch Weggefährtengemeinschaft Lord's Family entscheidend war.
Wenn jemand zu sich selbst gefunden und es sich eingerichtet hat in sich selbst oder auch in seinen vier sinnbildlichen Wänden, angekommen, daheim, mit angesammelten Erkenntnissen und auch mit allen Freuden kämpfend, dann sollte man ihn oder sie nicht aufschrecken mit Bildern aus einer Vergangenheit, die der Jugend gehörte und die großzügig und ungemein frei gewesen ist.
Gitti zum Beispiel, die Kinder längst aus dem Haus, der Ex-Mann Alfons für sie weiter weg als nur in bloßer Entfernung, so dass man sie, wenn man ihr kleines, aber prächtig buntes und von eigens gesetzten Pflanzen gründlich umranktes Haus, um das zudem auch noch Katzen pirschen, weil auch innen im Haus Katzen miauen, wenn man sie, die einst so muntere Gitti, die mit großer Verantwortung betraute Schuldirektorin im Niederbayerischen, wenn man sie nach Jahren aufsucht, dann darf man in Pausen verharren, selbst den Augenlidern keine Hast auferlegen, so dass jegliche Betrachtung einen geruhsamen Rhythmus schenkt und man das jetzt als zeitlos empfindet.
Also ich träume schon davon, dass die Zeit, die dann kommt, Platz bietet, diese vielen, vielen Dinge zu tun, die jetzt eine Nebenrolle spielen oder reingequetscht werden in den Alltag. Diese Tätigkeit, die ich momentan ausführe und sehr intensiv ausführe und sehr überzeugt ausführe, die geht dem Ende zu. Und ich habe die Tätigkeit eigentlich aus Überzeugung angenommen, aber auch, um meine Kinder aufzuziehen, Geld zu haben, ein passables Leben zu führen.
Du bist keine Musikerin, aber du spielst mit den Farben.
Das ist zum Beispiel einer meiner Träume, dass ich mit Textilien und mit Farben und mit Bildern, die aus mir rauswachsen, umgehen kann, diese Sehnsüchte zu leben. Aber da muss ich auch erst noch abwarten, wie es dann ausschaut, wenn die Wirklichkeit kommt. Denn dann schaut es so aus, wie es ist, wenn es ist.
Wenn du jetzt die Augen schließt und linke Hand frei, rechte Hand frei, dass jemand sich da einhängt aus dieser ehemaligen Gruppierung der Lord's Family, wen würdest du da am liebsten mitnehmen?
Am nächsten sind mir die Monika, der Georg und der Ali. Der Peter ist ein Bruder. Da brauche ich die Hände nicht ausstrecken. Der ist so wie ich. Also der
umflechtet das Haus.
Der läuft nebenher. Also da stecke ich die Hände nicht aus. Aber der Peter ist ein Nebenan und kein Gegenüber. Für mich.
Und über dir?
Und über mir? Ja, über mir. Da steht ein großer Schutz.
Womit wir bei den Engeln wären.
Nein, die Engel sind für mich Gefährten. Der große Schutz ist für mich wirklich der große Schutz. Der große Schutz. Der mir es wirklich gut meint. Ein Leben lang. Und der für mich da ist, immer. Dass ich mich nicht rausfallen.
Das Wort immer impliziert das Zeitlose. Jetzt schließ zweimal die Augen. Ich schluck runter, wach auf und sag, ich bin jetzt so und so viele Jahre alt.
Uff, ich bin 123.
Du bist jünger als ich, bin 128.
Gut.
Man muss nicht Drogen genommen haben, um wie Hand in Hand mit der Fantasie spazieren zu gehen. Aber man sollte das womöglich stille Falten der Hände des jeweiligen Gegenübers spüren, um sich auch gemeinsam zu erinnern. Es war, es ist immer kostbar, dieses Leben, so oder so.
Und Peter, von dem soeben die Rede war, der Petersturm, genannt auch der Weidensturm, ist einer der begnadetsten Flechtkünstler, den es auf unserem herrlich schrägen und kulturell so reichen Kontinent zu entdecken lohnt. Zahlreiche Kunstprojekte zeugen davon, wie es ihm gelingt, die Natur mit der Natur zu verweben und die Begriffe Harmonie und Ästhetik in Formen zu verwandeln.
Als Peter Sturm 1971 ins Schlössl, in diesen seinerzeit renovierungsbedürftigen Bierbrauergutshof heraufkam, der im Altmühltal oberhalb Balngries für symbolische 100 D-Mark monatlich der Kommune zur Verfügung gestellt wurde, nahte sich der ausgelernte Bierbrauer Peter seiner neu zu entdeckenden anderen Wirklichkeit wie ein Schmetterling, der noch nicht entpuppt war.
Ja, wie bin ich da hingekommen? Ich war einfach neugierig und bin da hoch ins Schlössl. Also ich war dann eigentlich schon auf der Suche nach mir selbst. Und da habe ich gehört, das sind irgendwelche Leute, die irgendwie anders sind. Da bin ich da hochgegangen, wollte eigentlich nur einen Nachmittag dort bleiben. Und aus dem Nachmittag ist eine ganze Woche geworden. Und nach einer Woche bin ich erst, ich wollte eigentlich nur einen Nachmittag da bleiben. Dann habe ich gedacht, okay, gut, das ist so gut, da komme ich wieder. Und keiner hat irgendwas gesagt, dass ich gehen soll. Dann bin ich einfach geblieben.
Wann war dieser Entschluss zu bleiben?
Eigentlich schon nach dem ersten Tag, weil mir das so gut gefallen hat, dass ich gar nicht mehr weg konnte. Also der Entschluss war einfach da. Es war irgendwie rein. Ich habe mich eigentlich, um salopp bayerisch zu sagen, um nichts geschissen. Das ist spannend, dass wir das damals erleben durften. Wenn ich daran denke, mein Vater zum Beispiel, der hat in seiner Jugend den Krieg erlebt. Wie glücklich waren wir damals? Wie glücklich, dass wir das erleben durften. Diesen Mut zur Freiheit. Und das war das Interessante daran, dass jeder auf seine Art und Weise ganz eine eigene Persönlichkeit entwickelt hat. Aber mit diesem Grund der tiefen Spiritualität.
Und kann es sein, dass über die Spiritualität deine wirkliche Verwirklichung mit den Händen dann kam?
Die Grundausstattung, die war schon gegeben durch meinen Vater, der war Gärtner. Und ich habe ja damals einen Bierbrauer gelernt und konnte zu dem Beruf, zu dem Endprodukt, konnte ich keine so Verbindung schaffen. Mir schmeckt zwar Bier, aber verwirklichen konnte ich mich dann nicht. Da war dann mal ein Wettbewerb, der war anonym und da gab es drei Preise. Und dann habe ich gedacht, da machst du einfach mit, oder? Und gib drei Exponate hin und alle drei haben drei Preise gemacht. Das war natürlich der Hit. Aber ich glaube da an Glück. Und Glück ist ja nicht unbedingt was vom Himmel fällt, sondern Glück ist ja was man selbst irgendwie aktivieren kann. Ja.
Muss.
Muss, kann, sollte.
Gut, dass es den Sepp gab. Wichtig, dass es ihn gab.
Aber nicht, weil er als Erster zusammen mit seiner Frau Ruth die Gruppe verließ, um nach neuen Wegen zu suchen, und die beiden dadurch den Stein des Scheiterns gewissermaßen ins Rollen brachten. Gut, dass es den Sepp gibt. denn er ging so entschieden neue und doch alternativ auch unkonventionelle Wege, dass er als beinahe Drogenabhängiger, als Maler und Musiker, als Heil- und Sozialpädagoge und schließlich auch als verantwortungsbewusster vierfacher Familienvater allein in den letzten 3 Jahren 2 Bücher publizierte. Beide, Mädchen, Mystik und Musik und meine Metanoia und ein Jahr später Eine Sehnsucht schlägt uns wund vom 68er Mythos zum Evangelium. Beide zeigen sehr eindringlich auf, was subjektiv betrachtet die großen Chancen der 68er Generation ausmachte. Als Sepp Kuffer und seine ihm wie zugeflogene Frau Ruth damals dieses kompromisslose Hippie-Leben führten, hinterfragten Gleichgesinnte wohl kaum, woher sie, die Intelligenten und Sensiblen, sich die Freiheit nahmen, dieses Leben zwanglos und nach eigenem Gutdünken mit sich geschehen zu lassen.
If you were a carpenter and I were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby?
2010 traf ich in Bamberg Hans und Ruthilde Kuffer, die Eltern von Sepp, und erfuhr schnell Antwort. Beide sind im Geist so offen, wie sie in ihrem hohen Alter noch immer jung erscheinen. Und meine Feststellung, dass in ihrer beider Jugend gewiss kaum Zeit für Lebensexperimente war, wie sie sie an ihrem Sohn Sepp haben erfahren müssen, wird dies von Vater und Mutter wechselseitig kommentiert.
Diese Zeiten waren uns verwehrt. Wir mussten in den Krieg ziehen.
Wir haben unser Abenteuer gehabt, sagen wir mal so. Für mich waren da die Kellernächte, die Bombennächte in Nürnberg. Die waren also ein Trauma. Ich leide bis heute unter Klaustrophobie und manchmal unter unkontrollierbaren Ängsten, die also aus der Zeit noch kommen. Und wie das dann vorbei war nach Kriegsende, das war das Paradies. Da hat man nicht künstlich noch nach Selbstverwirklichung gesucht. Man war noch einmal davon gekommen sozusagen.
Die Selbstverwirklichung wurde uns aufgezwungen. Im Jahr 42 wurde ich eingezogen und das hat uns geprägt. Bei uns war Liberalität und Freiheit eigentlich oberste Gebote, nachdem wir eigentlich den Zwang der Nazi-Herrschaft erlebt haben.
Naja, er war sehr freiheitdressiert. Er hat keinen Zwang von daheim gehabt. Er hat sich auch gut entwickelt, hat ein gutes Abitur gemacht, hat ein ganz normales Kinderleben gehabt.
Aus dieser Normalität wurde dann aber ein Extrem und fast ein Abschied.
Aber nur fast. Nur fast.
Meine Frau hat ihn nicht aus den Fängen gelassen.
Fängen würde ich nicht sagen.
Ja, so kann man das schon sagen.
Weil Sie jetzt zum Schlüssel kommen, kann ich Ihnen das ja erklären. Ich habe mir furchtbare Sorgen gemacht. Ich habe das Ganze als hoffnungsloses Unterfangen gesehen. Und habe für alle gefürchtet, die gehen da drüben vor die Hunde. Ich muss aber dazu sagen, es waren alle sehr nette junge Menschen. Und immer wenn ich gekommen bin, habe ich mich wohl gefühlt. Man war liebevoll aufgenommen. Es war ein guter Umgangston. Und es waren alles wirklich, wie man sagt, liebe Leute. Jedes Mal, wenn ich ihn besucht habe und ich bin heimgefahren, habe ich auf der ganzen Strecke geweint. Zwischen Beilengries und Weißenburg. Das war also die Seelenlage.
Für mich war das eigentlich richtig, dass er Kriegsdienst verweigert, weil ich den Krieg kennengelernt habe und habe ihm da wirklich geholfen. Allerdings mit der Maßgabe, dass er Ersatzdienst machen muss. Ohne kommt man nicht davon. Und es war vielleicht der Glücksfall, dass er aus dem Dilemma da drüben rausgekommen ist in Beilengries. Er hat seinen Ersatzdienst in Rummelsberg gemacht und es war sehr, sehr gut für ihn, für andere Menschen da zu sein, zu zeigen, dass man sozial eingestellt ist, wirklich sozial eingestellt ist, dass es mit diesen Flausen, die sie sich da in den Kopf gesetzt haben, so weit die Welt verbessern kann, sondern damit, dass man wirklich hilft.
Jeder wollte seinen Gott finden, seinen Jesus.
Ja. Sie waren auf der Suche.
Wenn junge Leute nicht suchen, wer soll dann suchen?
Ruth, die Frau vom Sepp.
Zuerst verliebst du dich und du möchtest ihm nahe sein. Und da bin ich auch gefragt worden,
weshalb ich komme an der Tür. Ob ich wegen Sebi komme oder auch wegen den anderen, weil es war für die anderen auch wichtig, dass ich auch nicht nur wegen dem Sebi komme.
Aber ihr seid ja ausgezogen, noch bevor das Kind da war.
Wir wollten ein Kind haben und in der Schlüsselzeit bin ich dann schwanger geworden. Ne? Das ist jetzt nicht gekommen, weil es passiert ist. Und wir haben das Gefühl gehabt, dass ein Kind eine gewisse Ordnung braucht.
Aber Schlüssel war ja kein Chaos.
Chaos, ein kreatives Chaos war es schon manchmal. Ich meine, wenn du bis in den frühen Morgenstunden probst, also angenommen dein Mann, mit den anderen zusammen und du erziehst deines Kind allein. Er brauchte dann auch Zeit, sich zu erholen.
Aber das war keine Inbesitznahme, dass du gesagt hast, um den Sepp ganz allein zu haben, da muss er jetzt ausziehen.
Das ist wie mit Zeitgeist. Irgendwie ist plötzlich die Stunde da, der Tag. Dann entwickelt sich was von selber. Er wollte nach 1,5 Jahren was anderes machen.
Ging einher mit der Glaubenssuche oder Sinnfrage.
Ein Mann in den besten Jahren, ich meine, irgendwo will er ja dann schon auch überlegen, wie er weiterlebt. Ich meine, du kannst ja nicht nur von der Luft leben und von der Liebe leben und von deinen Ideen, sondern man muss auch mal Geld verdienen. Und ich wollte zuerst nicht zu meinen Eltern zurück ins Haus. Aber das war eine andere Situation mit dem Sebi. Und meine Eltern haben mich auch nicht gestört in unserem Leben. Die haben uns für uns gelassen und haben sich da auch nicht eingemischt. Das waren zwei gute Jahre. Und auch Jahre, in die ich wieder zurückgefunden habe, auch zu meinen Eltern, die wieder annehmen konnte. Überhaupt, wenn ein Kind kommt, dann wird alles wieder gut. Irgendwie diese Jahre. Jetzt muss ich heulen. Wo es ja auch viel Streit auch gegeben hat. Ja, so viel Unruhe und. Naja, wenn halt Kinder sich entwickeln, tut es den Eltern schon auch weh, ne?
Georg wurde 60 und die Erinnerung an die erste, mit vollem Bewusstsein erkämpfte Freiheit war nun auch schon 40. Anlass genug, um sich freudig und möglichst vollständig zusammenzufinden. Nicht in der Stadt, natürlich nicht in der Stadt, sondern da, wo der zufällig im vollen Licht stehende Mond die Vögel munter bis in die Nacht redselig bleiben ließ. So auch wir. Etwas abseits der großen harmonischen Geselligkeit, die bis in den nächsten Tag hinein andauerte und ohne zwingende Müdigkeit war. Und der Peter, mit dem sich herrlich die Zeit abwarten lässt, ganz egal, ob sie nun kommt oder nicht, ob ein Herr Godot gemeint ist oder auch alle anderen Synonyme der Absurdität. Der Peter, der gegen den Mond lacht wie gegen ein Weidengeflecht, dankbar. Wenig später bemerkte den Michel Osterreck.
Ich habe mir jetzt oft gedacht, jetzt sind wir schon an die 60 alle, ja, teilweise drüber. Und was für Gnade das ist, so lange leben zu dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Freund von mir, der ist mit 49 abgestürzt und war tot. Ja, ja, was das für... Michel! Was das für Gnade ist, also mal, so lang sein zu dürfen. Ja. Ich sage auch immer, Michel, komm mal her. Wir machen gerade hier da ein bisschen so einen Durchlauf. Und der Wolf hat mich gefragt, was ich dich jetzt fragen würde. Ich frage dich jetzt, bist du rundum glücklich? Bist du glücklich?
Diese Frage stellt einer, der gern hören möchte, wie das klingt, wenn andere das Glück umschreiben. Obwohl er doch genau weiß, dass gerade der Michel, der Michael Osterreck, schon seit Jahrzehnten mit solch beseelt weichen Gesichtszügen herumläuft, dass man glauben möchte, alle längst gewesenen Heiligen dieses Erdenreiches hätten ihm ihre himmlischen Visionen anvertraut. Noch während der Family-Zeit bekannte sich Michael zu Jesus und so zog er etliche Jahre wie ein Wanderprediger durch die Welt. Seit 2005 fühlt er sich im Thüringischen ansässig, wo er, der ausgebildete Heilpädagoge, zusammen mit seiner Frau ein evangelikales Zentrum leitet. Sie nennen es Zentrum für Psychosophie, in dem vorrangig Themen der Stille, des Innehaltens, der Vergebung und die der Erfahrung mit Wundern gelehrt und erfahren werden. Im Internet kann man zweimal täglich Livestreams abrufen. Diesen zu folgen erfordert weniger Glauben als vielmehr Konzentration. Aristoteles und die Metaphysik erscheinen nah. Die Bibel und das einfache Wort bleiben als Leitfaden bestehen. Und der Peter fordert nun vom Michel den letzten Endes vielleicht doch alles entscheidenden Satz ein.
Ja, ich bin glücklich, weil ich nicht mehr suche. Weil ich jetzt geben kann, was ich gefunden habe. weil ich es nicht mehr haben will, weil ich nicht mehr süchtig bin, sondern weil ich fröhlich bin, es geben zu können, weil ich es mit anderen teilen kann.
Was war die Sucht?
Die Sucht war meine Illusion, dass ich überhaupt suchen muss. Ich habe gesucht und habe gesucht und habe gesucht, und als ich dann endlich innegehalten habe, natürlich eine ganze Zeit innegehalten habe, habe ich eine ganz erstaunliche Erfahrung gemacht. Aber das ist eine Erfahrung, die ist schon so, die Worte sind schon so abgedroschen. Du findest es in dir. Aber es ist tatsächlich so, dass ich es in mir nur finde, wenn ich es mit anderen teile, wenn ich es dir jetzt gebe. Wenn ich von dir jetzt nichts haben will, sondern wenn ich spüre, dass in mir was ist, was ich einfach geben will. Mit dem Wort kann ich es nie ausdrücken. Überhaupt nicht. Aber ein Wort kann hilfreich sein. Mit dem Stück Brot, das ich dir gebe, kann ich es nicht ausdrücken, aber das Brot kann hilfreich sein. Mit einer Umarmung, die ich dir gebe, kann ich es nicht ausdrücken, aber sie kann hilfreich sein.
Den wenigsten hielt ich bei diesem Treffen mein Mikrofon entgegen. Ich tat dies Wochen vorher oder kurz danach. Der eine oder die andere fehlten, sie blieben aber nicht unentschuldigt, sie teilten sich mit. Einer tat dies nicht, sodass man wartete und wartete. Er kam nicht, obwohl er doch nur ein paar Kilometer weit entfernt wohnt. Aber er kam trotzdem nicht. Trotzdem? Keiner weiß um dieses Trotzdem. Michaels Söhne studieren bei ihm und Tillmann, der Ältere, hat ihn sogar als Doktorvater. Die Rede ist von Ivan, dem Bruder von Ali. Ivan heißt normalerweise Hans Ludwig, wenn man es denn weiß. Professor Dr. Hans Ludwig Schmidt ist Lehrstuhlinhaber für Sozial- und Gesundheitspädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt. Ich erinnere mich nicht, dass irgendjemand direkt nachfragte, aber ich persönlich suchte nach einer Antwort. Nach einer Antwort, die mehr hätte preisgeben sollen als nur ein Gefühl, das über dem deutlichen Schweigen lag. Und als müsse es die Metaphysik sein, die Lösungen ausspuckt, wandte ich mich mit der Frage eines Warum oder Warum nicht an Michael.
Ich stelle mir solche Fragen nicht, warum er fehlt. Er wird mir auch morgen nicht fehlen. In dem Moment, wo ich an jemanden denke, in dem Moment, wo ich ihn liebe, er fehlt mir nur dann, wenn ich irgendwas von ihm haben will. Aber wenn ich von ihm nichts haben will, dann bin ich mit ihm in meinem Geben, in meinem So-Sein einfach eins.
Alle wussten, dass Ivan, mit dem sich jeder noch immer verbunden fühlt, sich schon seit etlichen Jahren von dem mehr oder weniger geglückten Traumgebilde Lords Family und seinen immer wieder ins Leben gerufenen Erinnerungen verabschiedet hatte. Zu- oder Abwendungen unterliegen oft dem Prozess eines immer auch in der Pflicht stehenden Lebens, sodass dem zielgerichteten Alltag Tribut gezollt werden muss, und sei es durch die Aufforderung, nicht mehr zurückzublicken. Damit entgeht man, wie einst Lot, der Gefahr einer Erstarrung, beziehungsweise der Gefahr von Versuchung geleitet, womöglich ins Stolpern zu geraten. Ivan, das heißt Professor Dr. Hans Ludwig Schmidt, hat eine beträchtliche Anzahl kluger Bücher und Artikel veröffentlicht, die Jugendlichen ebenso wie Eltern helfen können, oft unvermeidliche Problemfelder zu entschärfen. Themen wie Voneinander lernen oder des Menschen Unersättlichkeit verdeutlichen den Tiefgang seiner ethisch ausgerichteten Auseinandersetzung.
Als ich mit Ivan telefonierte, sein breites und gütiges Lächeln in Stille schien unmissverständlich hörbar, vertraute er mir die Bürde an, die nicht nur ihm, sondern seinem Sohn und auch seiner Frau seit geraumer Zeit auferlegt worden war. Eine Bürde, die physischer Natur ist, also von gesundheitlicher Schwäche geprägt. Eine Last, die wie ein Grenzzaun steht und unsere Lebensspanne markiert. Woher Trost nehmen? Aus dem Bewusstsein versprochener Auferstehungshoffnung? Dem Wissen des Glaubens? Ein Prozess, der nicht als Opfergang geschieht und auch nicht infolge eines Gelübdes. Der Glaube, dieser letztendlich doch unbeweisbare, kann nur persönlich im Innersten selbst geschehen lassen. Und dann das schenken, was vonnöten. Unser beidseitig ausgesprochenes »Lebe wohl« bedeutete somit vielleicht nur bedingt einen bleibenden Abschied.
Gebt uns ein neues Land. Wir werden nicht noch mehr zerstören. als ihr schon zerstört habt. Es kostet euch nichts. Es kostet euch nichts.
40 Jahre zurück fuhr die Lords Family weit übers Land und musizierte, trat in Kirchenzentren und Kolpinghäusern auf, spielte auf evangelischen Kirchentagen und agierte mit Liedern wie »Gebt uns ein neues Land«.
Wir werden die Luft nicht verpesten, wir werden sie atmen. Wir werden die Flüsse nicht verseuchen, wir werden aus ihnen trinken. Wisst ihr, was das heißt, wenn wir ein Land haben und nur uns selbst? Wir haben keine Reichtümer, nur das, was wir zum Leben brauchen. Uns wird keiner bestehlen, uns wird keiner töten. Was hätte er davon? Wir fangen an, so zu sein, als hätten wir ein neues Land.
Jetzt fühlst du dich daran erinnert, wie du damals vor 40 Jahren gehofft hast.
Gehofft hast was?
Dass die Liebe wiederkommt, die überströmende. Begriffe, die immer in der Bibel stehen, ja. Überströmende Liebe, der Quell des Lebens. Deshalb hat man ja die Bibel aufgeschlagen. Man suchte etwas, was man nicht hatte.
Also über, so wie es mir jetzt geht, ich habe das große Bedürfnis, über all das zu reden und darüber erneut nachzudenken. Ob das mit dem Alfons ist, mit dem Sepp, Michael, Eberhard. Ja, wir werden uns bald wieder treffen, das schätze ich mal. Um ein bisschen Zeit zu haben, über diese Themen zu reden. Keiner will den anderen mehr überzeugen. Das war ja am Anfang, wo manche von uns ihren Glauben gefunden haben oder irgendwas, was sie gerade jetzt geglaubt haben, und sie gedacht, das muss jetzt jeder glauben. Und das ist jetzt im Moment nicht so. Und das ist auch schön. Und dann gibt es doch irgendwas, was man gemeinsam hat. Naja, wir haben alles Leben gemeinsam. Und ja, was man glaubt, was ich glaube.
Der Georg trug die Haare wie Jimi Hendrix. Und als man ihn darauf ansprach, sagte er, Jimi Hendrix hat Haare wie ich. Der Georg spielte auch Gitarre und sang. Und da war Jimi Hendrix dann doch ein anderer.
Ich wollte eigentlich Medizin studieren, bin abgelehnt worden. Und bin dann auf den Rat meines Vaters in die Rummelsberger Anstalten als Krankenpfleger und habe das Medizinstudium abgewartet sozusagen. Und während der Zeit bin ich immer nach Nürnberg gefahren, das sind ja 20 Kilometer im Zug. Habe ich Nachtdienst gehabt und in der Früh um 6 Uhr, 7 Uhr bin ich nach Nürnberg gefahren in die Wohngemeinschaft, die sich da gebildet hat mit Albert, Sepp Kuffer, Horst Felgner und Hans-Ludwig Schmidt, Bruder von Albert, genannt Ivan. Und da haben sich verschiedene andere Leute noch eingefunden im Laufe der Zeit, Frauen und Männer. Ja.
Womit die Sache interessanter oder amüsanter wurde?
Na, beides. Ja, beides. Ich weiß gar nicht, wie detailreich ich das jetzt beschreiben soll.
Stopp!
Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, heißt es zu Beginn des Johannesevangeliums. Das sind Schlussfolgerungen, die zugleich das größte Selbstverständnis schenken. Denn allein diesen Logos zu verstehen, könnte uns endliche Wesen, uns Menschen, wie es Immanuel Kant im kategorischen Imperativ zum Ausdruck bringt, zu vernunftbegabten Geschöpfen erheben. Damit wären die Suche nach dem Wort und die Erklärung nach einem Gott zwingend.
Georg Frisch, heute Volksschullehrer im Landkreis Eichstätt, anlässlich des besagten Lords Family Treffens im Frühjahr 2010. Und dabei ging es vorrangig nicht um das Auffrischen der eigenen Erinnerungen, sondern vielmehr um Mitteilungen gegenüber den nächsten Angehörigen, meist Kindern und Kindeskindern oder auch neuen Lebenspartnern, damit auch die zu hören bekommen, was da so alles eben nicht oder noch nicht im Internet nachzulesen ist.
In der Bayernstraße war eine Wohnung, es waren zwei Zimmer. Und in kurzer Zeit, innerhalb von einem Vierteljahr, waren diese zwei Zimmer so stark belebt von männlichen und weiblichen Menschen, Tag und Nacht durchgehend. In jedem Zimmer standen drei Betten und die waren auch immer belebt, Tag und Nacht. Eine Dusche gab es auch und eines Tages ging die Tür auf, der Michael Osterreck war da, die Ruth und die Gitti. Etliche andere auch noch.
Zum Beispiel Gottfried Rimmele. Das war einer, der die Revolution wollte und auch immer zu den Demos nach München fuhr. Friedvoll. Er steht heute an verantwortlicher Stelle des Nürnberger Kulturreferates und ist darüber hinaus Konzertveranstalter, Musiker,
Pädagoge und Weltverbesserer. Weltverbesserer natürlich etwas als augenzwinkernd gemeint. Ich habe damals mein Musikstudium auch dann nicht weitergemacht, weil ich, wie die anderen im Schlössl, Pädagogik studieren wollten. Und die wollten wir studieren, weil wir die Menschheit verbessern wollten. Ich glaube, das steckte wirklich dahinter. Wir haben damals alle natürlich ganz schön, wie junger Wein, unsere Ecken und Kanten gehabt. Das war von fast allen auch gleichzeitig ein Ausbruch. Das heißt, wir waren alle mit unseren Elternhäusern auch noch nicht im Reinen, auch noch nicht fertig. Wir waren ja alle an der Schwelle des Erwachsenenseins und waren von daher auf der Suche. Und von daher gibt es natürlich eine ganze Reihe von Projektionen, von ideologisch geprägten Gedanken. Wir waren noch nicht frei. Wir haben auch viel zu wenig die Übung gehabt, die Frage zu stellen, was will ich, wo zieht es mich hin? Allein der Name Lord's Family war für mich nicht immer unbedingt adäquat. Wir sind ja dann im Lauf dieser dreijährigen Zeit sind wir verschiedene Wege gegangen. Ich komme aus einem schwäbisch-katholischen Elternhaus und ich habe meine ganze Jugend in dieser katholischen Sozialisation verbracht. Und für mich war genau das Gegenteil zu diesem Zeitpunkt wichtig. Ich wollte in agnostischem Sinn suchen, was es sonst noch alles gibt. Ich wollte mich nicht schon wieder binden. Und es hat auch manchmal unter uns im Schlössl zu Konflikten geführt. Deshalb war ich am Anfang sehr verständnislos, als dieser Name Lord's Family aufgetaucht ist, weil ich gesagt habe, ich weiß nichts wirklich von einem Gott, Lord. Er ist mehr in mir und nicht außerhalb. Und von daher kann ich den Namen nicht unbedingt akzeptieren. Also von daher nehme ich da vielleicht auch eine Sonderstellung ein.
Wenn Sonderstellungen erklärt sein müssen, dann zurück zur These, der Mensch sei ein vernunftbegabtes, endliches Wesen. Zurück zu Immanuel Kant und seinem kategorischen Imperativ. Gottsuche, Wortprägung, zum Beispiel eben Lord's Family. Gegründet 1970 und dies in der Absicht, wohl behütet, wenn nicht gar gesegnet zu sein und sich und alle Absichten, die man noch so undefiniert mit sich herumträgt, über den Ausdruck von Klangkörpern mitzuteilen. Denn hoffnungsvoll klingt das Wort an und es endet lautlos. Es endet irgendwo, bleibt auf der Strecke. Hoffnungsvoll klingt das Wort an und endet manchmal auch grausam, so als habe es sich verirrt in Unvernunft. Der Ton, der Klang hingegen tut es nicht. Er setzt sich fort, durchbricht sozusagen die Schallmauer der Endlichkeit. Auf dieser Suche nach Gott und auch auf dieser Suche, die eines jeden jungen Menschen Ziel sein sollte.
Die Anerkennung. So reicht den Spiegel, den immer heller, immer klarer werdenden, von dem Paulus im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 13 in Erkenntnis vollkommener Liebe spricht.
Empfindet man den Ton als Klang und Schwingungen nicht nur als Wahrnehmung eines möglichen Störgeräusches, dann dürfte auch dies wie ein Heranpirschen an das große Hoffen, wie ein Erforschen nach der Möglichkeit anderer Wirklichkeiten sein, bis hin zu einer fortdauernden Suche nach Gott. Und das Bewusstsein, Erkenntnis erlangen zu wollen, ist von weit mehr als nur bloßer Neugier geprägt.
Shanti Eberhard Petschel bemüht sich seit Jahrzehnten, junge Menschen möglichst naturverbunden ins Leben zu führen. Er ist Musiker, Physio und auch Psychotherapeut und praktiziert seinen Beruf zwischen Freiburg, dem Tessin und Piemont. Seine fernöstliche Geisteshaltung mag andere dazu bewegen, ihn auch als einen Guru zu bezeichnen. Er selbst ist aber nur, und das in aller Bescheidenheit. Sein 2004 erschienenes Buch »Reifeprüfung Wildnis – Endlich erwachsen werden« versucht das Prinzip der Lebensfreude zu erklären, die, wenn sie die Anerkennung göttlicher Schöpfung vorausgesetzt, von inneren Werten gespeist, sich zu vollkommener Reinheit wandelt.
Es gibt eine Not. Die Not, die ist auch sehr groß, die Not, die ist überall zu sehen. Die kommt, glaube ich, vor allem von diesem Suchen in der falschen Richtung. Also anstatt das Leben in seiner essentiellen Unendlichkeit zu erkennen und zu suchen, innen drin, im Leben selbst zu suchen, wird es draußen gesucht und es gibt ein unglaubliches Herumrasen und Verbrauchen von Energie für nichts, für das Bewegen von Körpern, die von A nach B rasen und dann ein paar Stunden später von B wieder nach A und inzwischen ist kaum etwas von Bedeutung passiert. Die eigentliche Suche, wenn innen stattfindet, verbraucht sie keine externe Energie und dadurch, dass an der falschen Stelle gesucht wird, wird eben auch die Welt verbraucht und zerstört und vernichtet, wie wir hier vor unseren Augen diese riesige Hochspannungsleitung sehen, die dazu dient, letztendlich 95% des Stroms, der da durchfließt, der wird in der Nacht verschwendet in der Millionenstadt. Ne? Wenn die Reklame brennt und die Straßenlaternen nachts um 4 immer noch 100% angeschaltet sind, ja. Man sieht die Sterne nicht mehr und wenn man die Sterne beobachtet, dann kriegt man ein bisschen ein Verhältnis zu dem, was eigentlich hier von Dauer ist und was vorübergehen darf.
Die Musik, der Klang, ist der Klang, der dir vorauseilt oder ist der Klang, der dir nachklingt?
Wenn ich Musik mache, dann ist es eigentlich ein Gebet, ein Meditationsprozess, es ist ein Hinlauschen, es ist ein Fragen, es ist ein Warten, es ist ein Erproben, es ist ein Anklopfen, ein Suchen. Gerade bei dem Gong, den ich so gern spiele, aber ich muss mich dem immer wieder neu annähern und immer wieder suchen gehen, wo ist der Klang und wo ist die Resonanz bei mir? Also da beginnt etwas. Ich reibe den, dann tönt etwas und das ist meistens nicht das, was ich gerade erwartet habe. Da entsteht eine Resonanz mit meinem inneren Tönen und dann beginnt ein Tanzen, ein Umschmeicheln, so wie zwei Schlangen, die miteinander spielen und sich paaren. Ein Locken, ein Spielen, ein Lauschen. Es ist ein Wechseln zwischen Folgen und Vorausgehen. Vorauseilen, vorausfliegen.
Zu gerne würde man sich fallen lassen, weil tatsächlich der Ton, die Musik die Zeit vergessen macht und man keinen Zwängen mehr unterworfen ist, am liebsten eigentlich nur sagen würde, reiht euch alle auf, ihr, die ihr damals im Schlössl oberhalb Beilngries gewesen seid und Love and Peace und Music ausgerufen habt, reiht euch auf, jetzt, da ihr wohl mehr denn je mitten im Leben steht und euch bündig und möglichst ohne Zeit zu vergeuden zu artikulieren wisst. Und wo Pausen hörbar werden, werden auch Zweifel spürbar. Sich und das Wort in Frage zu stellen.
Georg Frisch, der Musiker und Volksschullehrer, der auch Arzt oder Ingenieur sein könnte.
Der Initiator oder der die Idee hatte, war der Alfons Schmidt. Der Alfons hat die Vision in einer Nacht geboren, wo er mit dem Sepp sprach. Ich kam dazu und wir drei haben dann ein paar Stunden geredet und haben gedacht, wie das sein könnte, wie wir unsere Zukunft gestalten könnten, dass wir anders leben wollten, zusammen leben wollten, andere Ziele, andere hier und jetzt in Freundlichkeit und liebenswürdiger Zugewandtheit. So würde ich das jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Also
in liebevoller Zuneigung, würde ich jetzt mal sagen.
Also ich habe das jetzt sehr neutral gesagt, weil Liebe haben wir natürlich damals gesagt. Das verwende ich jetzt vorsichtiger. Ich sage jetzt nicht einfach Liebe.
Weil Liebe wertvoller ist oder weil Liebe zu schnell gebraucht wird?
Zu schnell so abgenützt. Ich weiß nicht, was die Einzelnen darunter verstehen. Deswegen liebevolle Zugewandtheit.
Martin Seliger ist Musiker, Grafikkünstler, Heilpädagoge und war lange Pastor einer evangelischen Gemeinde. Aber über den Klang fing er an, nach mehr zu suchen. Dogmen fliehend, Sehnsüchten gehorchend. Die Wahrheit der Worte Jesu meinte er im aramäischen Urlaut gefunden zu haben. Und mit diesem Anspruch erinnert er an die Moslems, die Allahs Worte nur in der arabischen Originalfassung des Korans als wahrhaftig anerkennen. Im Anfang war das Wort, darf also nicht nur verstanden, es muss vor allem erst einmal empfunden werden.
Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und wenn die Dogmatik zu stark im Vordergrund steht, kann alles spirituelle Leben im Keim erstickt werden. Deshalb bin ich auch voll, habe ich wieder die Kehrtwendung gemacht, voll aus diesem Dienst herausgegangen und habe mich dann erstmal ganz anderen Dingen, und zwar nicht nur Wortgebilde, sondern über dieses Instrument, weil es nur einen Ton hat und auf diesem einen Ton sich das gesamte Spektrum der Schwingungslehre, also der Naturtöne, der Teil- oder Obertöne aufbaut, wende ich mich dieser musikalischen Seite wieder in Verbindung auch zum Beispiel mit dem aramäischen Klang des Vaterunser, so wie es dieser Jesus Christus auch wirklich aus seinem Mund heraus hat schwingen lassen. Und was haben die Leute für einen Klang gehört? Das war aramäisch, das war nicht griechisch, das war auch nicht hebräisch. Er war auf der Straße und hat gesagt, Abun, der Bashmaya, net kadashmach, dei, dei, malkutach. Dein Reich komme. Ich sehe, dass in diesem Naturtonspektrum wirklich das Himmelreich nicht nur theoretisch, sondern praktisch erlebbar und erfahrbar wird.
Und das ist?
Ein neues Instrument. Ein Freund von mir hat es entwickelt. Das hat 25 Saiten, dieses Instrument. Das verstehen die wenigsten. Ja, du hast so viele Saiten. Die Gitarre hat 6 Saiten. Da hat jede Saite einen anderen Ton. Hier haben alle 25 Saiten ein und denselben Frequenzgang. Also den Grundton. Das heißt mit anderen Worten, ich spiele als Musiker, der wirklich die Kunst der vielen Töne gelernt hat, spiele ich plötzlich monochordisch, monoton. Also wenn das der Grundton ist, ja.
Franz Petschel, der Bruder von Eberhard, wurde schon Anfang der 90er Jahre in der Gemeinde Hausen bei Kelheim erster grüner Bürgermeister Bayerns. Und nicht etwa der Dachsenberger Sepp.
Das war dann das zweite interessante Kapitel meines Lebens. 5 Jahre grüner Bürgermeister in einem sehr katholisch und sehr von der CSU geprägten Dorf in Niederbayern. Niederbayern muss man aushalten können. Und das war tatsächlich so. Diese 5 Jahre, weil es ist ja permanent gegen mich gearbeitet worden. Weil jemand, der so denkt und so handelt und so einen Background hat, der kann doch bei uns nicht Bürgermeister werden. Das funktioniert doch nicht. Aber es hat funktioniert. Ich habe sehr viel erreicht und kriege jetzt im Nachhinein immer wieder Zuspruch, dass Leute sagen, also die Zeit mit mir, da ist in diesem Dorf was passiert. Da haben Leute ein bisschen nachgedacht über vieles, was ich einfach in Umlauf gesetzt habe oder was ich von mir gegeben habe. Naturschutz, Landschaftsschutz und der Umgang miteinander. Aber was mehr Aufruhr verursacht hat, das war, dass ich ja Sanyasin bin. Und das hat unseren katholischen Pfarrer hier natürlich auf die Fahnenspitze getrieben. Und dazu muss man immer noch sagen, ein katholischer Pfarrer mit Frau und 6 Kindern, der früher evangelisch war, dann zu den Katholiken übergetreten ist und mir dann moralische Vorwürfe gemacht hat im Hirtenbrief und im Fernsehen, weil das Fernsehen ging ja dann eine Woche lang hier ein und aus. Also das war eine Medienhetze von dem, die also selbst den Landrat, der CSUler war, auf meine Seite gebracht hat, der bei der Dienstvereidigung mit dem Siegel in der Hosentasche dabei war, weil er befürchtet hat, dass die Gemeinderäte dem Aufruf des Pfarrers, die Vereidigung zu boykottieren, natürlich unterlaufen wollte, was aber nicht passiert ist.
Franz, heute Ackam, hat sich aus der Politik zurückgezogen und stellt mir die Frage,
mich würde jetzt mal zum Beispiel beim Ali noch interessieren, warum er nicht mehr politisch tätig ist. Was ist da passiert? Er muss dann scheinbar auch irgendwie mal ein bisschen so hinter die Kulissen geguckt haben, um festzustellen, dass man ja da in Berlin da drin sitzt und doch eigentlich bloß eine Marionette ist, an der andere ziehen, die mehr Macht haben.
Albert Schmidt.
Nach 10 Jahren Berufspolitik, und das ist ein stressiger Job, wenn man das ernst meint und ehrgeizig ist und wirklich was bewegen will, die Welt ein Stück verändern helfen will. Die persönlichste, härteste Erfahrung war die, dass ich eines schönen Tages mit einem Schlaganfall aufwachte und dann lernen musste, dass ich also auch sterblich bin. Die Erfahrung der Endlichkeit, bei sich selbst mal so hautnah zu machen, führte zu einer viel größeren Wertschätzung für jeden Moment des Lebens. Ob in der Sonne, im Regen, im Vogelgezwitscher oder im Motorenlärm. Das ist alles Leben und führte dazu, auch zu begreifen, Vorsicht, Ali, nur zu arbeiten, nur die Ärmel hochzukrempeln, nur zu kämpfen, nur zu diskutieren, zu argumentieren, ist nur eine Seite des Lebens. Wo ist die musische Seite? Wo ist das? Setze dich hin und tue nichts. Höre zu. Lass die Gitarre sprechen. Das war ein Weckruf. Und das hat mir geholfen, den Mut zu finden, dann zu sagen, nach 11 Jahren Bundestag, jetzt ist gut, jetzt ist genug. Ein Moment des Scheiterns, der letztlich einen neuen Raum geöffnet hat, eine neue Tür aufgemacht hat, wofür ich sehr dankbar bin.
Dann fehlt eigentlich nur noch der Sepp, oder liebevoll von seiner Frau Ruth auch Seppi genannt. Und was hat nicht er, wie zuvor schon einmal angesprochen, alles initiiert? Zum Beispiel mit dem Michael.
Wir haben es mal in einem Lied so genannt. Wir haben Berufe gesucht und Berufung gefunden. Aber wie finde ich meine Berufung? Indem ich antworte. Denn jeder ist berufen. Aber wenige antworten, wie es Christus mal gelehrt hat. Und diese Antwort hat die Form der Musik angenommen, unter anderem. Oder die Form von Gedichten oder von unserer Family Press oder von Gesprächen, auch von Berührungen. Ich hatte ein Erlebnis mit Sepp und Ruth, die schon ausgezogen waren, indem mich Sepp fragte, ob ich mein Leben Jesus geben will. Und ich habe ohne zu zögern wieder gesagt, ja, weil ich diese Antwort als Kind schon mal gegeben hatte. Und auch, als ich mit 19 Jahren meine Lehre aufgegeben habe, um die Lord's Family mitzugründen, habe ich da ohne zu zögern Ja gesagt. Und ein paar Stunden später war mir klar, mein Weg geht aus der Lord's Family jetzt raus. Ich wusste noch nicht, wohin. Bin erstmal zu meinen Eltern gefahren, die einerseits erfreut waren,
weil es scheiterte.
Weil ich mir die langen Haare abgeschnitten hatte und den Bart abgeschnitten hatte.
Und so also fehlt dann fast nur noch besagter Sepp, dem sich gut zuhören lässt. Aber mehr Raum lassen doch seine Bücher, die es gerade in der heutigen Zeit verdienen, gelesen zu werden.
Es ging uns um das Zusammenklingen und Zusammenschwingen verschiedener Seelen, verschiedener Menschen. Und darin lag für uns so ein Erfahrungsgrund, auf dem sich etwas Neues bauen lässt. Ein neues Selbstverständnis von Individuum, ein neues Selbstverständnis von Kollektivität, von Gesellschaft überhaupt. Und davon waren wir überzeugt, dass man das schaffen kann. Eben einer neuen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die auf den Grundlagen des Evangeliums beruht.
Bei manchen zu Osho oder Bhagwan, zu Schamanismus, war damals nicht abzusehen. Wie kann man das betrachten? Frucht der Lord's Family oder Flucht vor der Lord's Family?
Ich weiß nicht, ob man vor der Lord's Family noch fliehen kann. Es ist auf jeden Fall eine Frucht von Lord's Family. Ich kann nicht beurteilen, will auch nicht beurteilen, die Entwicklungen, die andere genommen haben aus der Gruppe. Das muss ich auch gar nicht. Ich sehe jedenfalls heute, dass wir uns näher sind denn je. Das erlebe ich, wenn ich die Leute wieder treffe. Dann sehe ich, dass alle einfach unheimlich viel durch das Leben gelernt haben. Aber im Kern wir diese spirituelle Ausrichtung an den damaligen Inhalten, die hat keiner vergessen. Sondern das hat sich gefüllt mit Leben, mit dem tatsächlichen tagtäglich erlebten Alltag. Mit dem Gezwungensein, diesen Alltag zu gestalten und dabei sich nicht zu verraten oder sich nicht aufzugeben in seinem Traum, in seiner Vision. Ich denke überhaupt, darin würde ich die Lord's Family heute noch leben sehen auch. Dass wir gewusst haben, wenn dieser Traum wirklich nicht nur ein Irrwisch war, ja, sondern eine Substanz hatte, dann musste sie sich jetzt einfach in 40, 50, 60 Jahren leben, irgendwo verwirklichen, bewähren, gereinigt werden, geläutert werden.
Und nachdem somit alle gesprochen haben, fehlt nur noch einer. Einer, der nicht sprechen wollte. Einer, der sich immer schon im Schweigen oder in Stille bewegte. Das ist halt so Alfons Eigenart. Ein Visionär. Immer noch ein Visionär, weil er neben seiner Tätigkeit als Heilerziehungspfleger für geistig behinderte Kinder am liebsten zurückgezogen und ein wenig wohl auch wie ein Einsiedler lebt. Im Gebet. Sepp Kuffer.
Der Alfons war für mich persönlich, wenn ich heute zurückschaue, eigentlich die erstaunlichste Persönlichkeit. Denn er war eigentlich der Kinderkreuzzugsführer. Der war eigentlich derjenige, von dem der stärkste Impuls ausging, damals diese Family zu gründen. Und das, was wir bis dahin getan hatten, nämlich ordentlich studieren oder Berufe auszuführen, das zu lassen und etwas ganz Neues anzufangen und uns in kein Klischee hineinpressen zu lassen. Dieser Hauptimpuls kam damals von Alfons. Und der Alfons war ja jetzt nun kein Student, der war also kein Gymnasiast. Und wir hatten ja damals schon noch so diese kleine Arroganz, dass wir dachten, ja, wir sind jetzt die, die Abitur gemacht haben und studiert haben. Und wir wissen, wo es lang geht und wir wissen, was in Zukunft zu tun ist. Und da kam jetzt Alfons, der war damals Schreibmaschinenmechaniker. Und ja, ich habe ihn immer so ein bisschen als Randfigur in der Eichstätter Szene betrachtet, als einen merkwürdigen Außenseiter, der halt immer dabei ist. Ne? Und plötzlich kam Alfons und war mit einer zentralen Botschaft, die er so überzeugend vorgetragen hat, da, dass wir das dann auch tatsächlich gemacht haben. Wir hatten uns ja gerade alle von unserem Gott verabschiedet, von diesem Kirchengott, ja. Von dem haben wir uns alle verabschiedet, denn von dem wollten wir nichts mehr wissen. Ja, und plötzlich nannten wir uns wieder Family of Lord und das war okay so und keiner wusste eigentlich so richtig, wer soll dieser Lord eigentlich sein oder wie soll der sein?
Ja, wie soll der sein? Auch diese Frage hätte ich Alfons gerne gestellt, aber seine Antwort geschah schriftlich und war eindeutig.
Lieber Wolf, an der Radiosendung werde ich mich nicht beteiligen. Gerne und mit Freude würde ich mich mit dir und den damals dabei gewesenen austauschen, über das, was wichtig und hilfreich, förderlich und bereichernd und für die Wanderung durchs Leben unterstützend war, was geblieben, weitergereift, gewachsen und wertvoll noch im Jetzt wirkt. An diesen Gesprächen, falls sie gewünscht werden, möchte ich mich gerne beteiligen. Meine damalige Sehnsucht und mein derzeitiger Weg unterscheiden sich nur durch mehr Klarheit und konkretes Handeln, nicht durch unterschiedliche Intimität und Intensivität. Mein privates, damaliges und jetziges Erleben möchte ich nicht in die Öffentlichkeit stellen.
Als ich Alfons wenig später begegnete, lächelte er und umarmte mich. So wie alle. Die heute noch sind und die mit ihren Erzählungen Bücher füllen könnten, außer Alfons. Dem sieht man an, was er zu sagen hätte. Aber das liegt in geheimnisvoller Stille oder irgendwo zwischen dem Wind, der es versteht, die Blätter zum Rauschen und den Wald zur Musik werden zu lassen.